ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Hallo zusammen, willkommen bei der 41. Folge von Liebling Bossmann im Sportrechts-Podcast. Hier neben mir steht Fabian, ich grüße dich.
Hallo Holger, ich grüße dich auch.
Hallo. Und zugeschaltet ist Robert, der sitzt gemütlich zu Hause auf dem Sofa, hat die Beine hoch und ein Bier in der Hand. Hi Robert.
Hallo, I wish.
Wir wollen uns heute mit der Causa Vuskovic beschäftigen. Ein sehr umstrittener Fall, der einige Aufmerksamkeit erregt hat schon in der Öffentlichkeit. Aber wie wir denken oder wie wir finden, wie ich finde, noch nicht genug. Deswegen versuchen wir, den Fall ein bisschen zu beleuchten. Und ich hatte Gelegenheit, ein kurzes Interview mit dem HSV-Fan Nils Krüger zu führen. Und anschließend werden wir drei dann versuchen, nochmal die juristische Seite und die Probleme des Falls zu beleuchten. Deswegen erstmal viel Spaß beim Hören des Interviews mit Nils und bis später. Hallo Nils.
Moin Holger.
Schön, dass du Zeit hast.
Ja, mein Name ist Nils, ich bin 31 Jahre alt, bin Gründer der HSV-Fanpage Hanse Rautisch und des Fanclubs HSV Insight, bewege mich da seit jetzt nunmehr 10 Jahren Social-Media-mäßig im HSV-Kosmos und ja, fühle mich natürlich dadurch irgendwie direkt auch betroffen in dieser Geschichte.
Zur Chronologie. Am 16. September 2022 wurde Mario Vuskovic nach dem Training kontrolliert von einem Dopingkontrolleur, der unangekündigt vorbeikam, Urinprobe genommen hat. Am 10. November hat die NADA, die DFB-Antidopingkommission, über die positive A-Probe des Spielers informiert. Am 11. November kam dann die Information an den Spieler. Am 15. November 2022 hat das DFB-Sportgericht den Spieler dann vorläufig gesperrt. Im Dezember 2022 wurde dann die B-Probe geöffnet, die auch positiv war. Dann kam es zum Verfahren vor dem DFB-Sportgericht und da auch zum Antrag des Richters, eine C-Probe zu öffnen, was dann nicht geschehen ist. Am 30. März 2023 hat das DFB-Sportgericht den Spieler Mario Vuskovic rückwirkend zum 15. November 2022 zu 2 Jahren gesperrt. Der Spieler ist dann vors KAS gezogen mit seinen Anwälten. Da gab es dann erst am 14. und 15. Mai 2024 die mündliche Verhandlung. Da konnte man dann schon erahnen, dass da wahrscheinlich nichts Gutes dabei rauskommt. Am 27. August 2024 kam es dann zu dem Schiedsspruch des KAS mit der rückwirkenden Sperre zum 15. November 2022. Allerdings jetzt nicht mehr 2 Jahre, sondern 4 volle Jahre. Am 24. September, hast du mir dann direkt geschickt, wurden die Urteilsgründe des KAS veröffentlicht. Und Ende September hat der HSV den Lizenzspielervertrag mit Mario Vuskovic aufgehoben, hat aber allerdings gleich erklärt, dass der Spieler einen neuen Vertrag nach dem Ablauf der Sperre im September 26 bekommt. Und jetzt vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Verfahren doch noch nicht abgeschlossen ist, weil Mario Vuskovic den Weg zum schweizerischen Bundesgericht noch geht. So in aller Kürze die Chronologie des Falls. Und jetzt würde ich dich bitten, zu schildern, wie du sozusagen diesen ganzen Verfahrenshergang erlebt hast und wie du als HSV-Fan darüber denkst.
Ja, klar. Ich bin nur ein Laie, also ich arbeite im Vertrieb, ich habe nichts mit Biologie zu tun und auch nicht so wie du irgendwie im Sportrecht oder bewege mich da in irgendeiner Welt. Ich habe einen Trainerschein und spiele Kreisklasse, also meine Möglichkeiten sind da begrenzt. Aber wenn ich mir vorstellen soll, dass ein Kontrolleur von Dopingproben eine Dopingprobe im heimischen Kühlschrank lagern darf, zwischen Wurst und Käse oder vielleicht auch in einem eigenen Kühlschrank, weiß ich nicht, dann finde ich das schon mal als allererstes.
Für die Zuhörer, die Kontrolle war freitags, nicht wahr?
Genau, die Kontrolle war freitags. Also man muss ja dazu sagen, vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung, das wird natürlich beim Verein nicht angekündigt. Also, na klar, der Prüfer, der wird sich wahrscheinlich wie ein guter Vertriebler auch entweder Ende der Woche auf die neue Woche vorbereiten oder vielleicht Anfang einer Woche auf die Woche. Der wird sicherlich wissen, wo er hinfahren möchte, zu wem er das zeitlich schafft, etc. pp. Die Vereine wissen das natürlich nicht, die Spieler wissen das natürlich nicht, und das ist natürlich auch sinnvoll. Am Freitag war dann eben diese Dopingprobe. Es wurden zwei Spieler des HSV nach einem Spielabschlusstraining unter Trainer Tim Walter getestet. Das waren die Spieler eben Mario Vuskovic und Xavier Amici, der inzwischen für Magdeburg spielt. Aber das mit dem Kühlschrank, bevor mir das die Zuhörenden gleich nachher nicht glauben, das hat der Kontrolleur nachher vom DFB-Sportgericht ja selbst so zum Besten gegeben und im gleichen Tenor auch keine Transport- oder Lagerdokumente vorlegen können. Das heißt, wir wissen auch nicht als Öffentlichkeit, stimmt das jetzt mit diesem Kühlschrank oder ist das erlaubt? Oder ist es verboten? Wir wissen nicht, wie der Urin am Ende dann, der ist ja dann freitags, wie gesagt, abgenommen worden. Übers Wochenende war der halt beim Kontrolleur zu Hause und wurde am Montag dann eben nach Kreischer geschickt ins Labor. Aber alleine, dass da ein Mensch sitzt, der Geld dafür bekommt, dass er eben Sportler des Dopings überführt und dann aber den Urin mit nach Hause nehmen darf, keine Transport- und Lagerdokumente hat. Also wenn ich wüsste, ich fahre heute zum Hamburger SV, heute ist Freitag, Freitagmorgen, so, dann habe ich den Urin, dann bestelle ich doch einen Kurier. Oder dann melde ich das irgendwie an. Also, weiß ich nicht. Im Nachgang, wenn mir vorgeworfen würde, ich hätte da irgendwie unsauber gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du vielleicht das im Schiedsspruch nochmal irgendwo was drin stand vielleicht zu dieser ganzen Lagerungs- und Versandgeschichte beispielsweise. Aber
Da steht, dass es keine Rolle spielen würde. Und vielleicht ein Einwand von meiner Seite zu diesen ganzen, man muss dazu sagen, dass es natürlich alles auch durch die Anwälte vorgebracht wird, aber also es legitimerweise vorgebracht wird, weil im Anti-Doping-Recht gilt ja diese Strict Liability Rule. Das heißt, der Sportler ist verantwortlich für alles, was in seinem Körper gefunden wird. Und wenn was gefunden wird, was verboten ist, kommt es zu einer Sperre. Aber auf der anderen Seite muss ja das Verfahren eingehalten werden, sonst ist es ja noch ungleicher, diese Außerkraftsetzung des in dubio pro reo Grundsatzes, weil es ja so eine drakonische Folge hat für einen Sportler. Insofern, setze mal die Schilderung fort, dieser Ungereimtheit. Ja,
ganz kurz noch dazu, der Sportler ist für das verantwortlich, was man in seinem Körper findet. Ist natürlich besonders spannend, wenn man sich dann einmal irgendwie wagt, auf Olympia zu blicken oder jetzt auch auf die Story, die wir jetzt eben kurz schon mal hatten im Vorgespräch, vor der Aufnahme, Paul Pogba. Also wo die Sperre dann einfach gekürzt wird und dann einfach es heißt, ja, war der Arzt und ja, war nicht meine Absicht. Zinner darf ja sogar noch weitermachen.
Ja, das ist ja, glaube ich, ein generelles Problem in diesem ganzen Umfeld.
Ja. Also so wirkt es auf mich auch. Ich meine, ich habe vorher mit WADA und NADA nie was zu tun gehabt und habe jetzt irgendwie seit 2 Jahren mehr oder weniger irgendwie dieses Thema vor der Brust und diese beiden Namen. Und klar, auch wenn man so diese ganzen Kampagnen sieht, so die dann irgendwie haben für sauberen Sport und so. Und dann kommen ARD, ZDF mit ihren Berichterstattungen zu Olympia. Dann, wie gesagt, die angesprochene Pogba-Geschichte. Da fängt man natürlich an zu zweifeln, ne, ob der große Weltstar Paul Pogba anders behandelt wird als der kleine Zweitligaspieler Mario Vuškovic, der ja, wie gesagt, eben beweisen muss, dass er unschuldig ist und das auf viele Arten und Weisen ja auch wirklich versucht hat. Dazu muss man ja aber nochmal sagen, der bekommt ja den Urin auch nicht ausgehändigt. Also genauso wie die C-Probe von der WADA und von der NADA abgelehnt wurde, geben die halt auch dem Spieler und seinen Anwälten natürlich auch keinen Tropfen von dem Urin. Also die hätten das selber auch nicht testen können. Dann frage ich mich so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen wie, als wenn ich sagen würde, ja, ich habe hier eine Waffe gefunden und mit der wurde jemand erschossen, da sind Fingerabdrücke drauf und das sind deine. So, und dann möchtest du beweisen, dass es nicht deine sind, aber ich gebe sie dir nicht, du darfst die Fingerabdrücke auch nicht sehen. Ich find's ziemlich schwierig. Auch eine DNA-Probe. Mario Vuškovic hatte ja angeboten, einen DNA-Abgleich auch mit dem Urin zu machen, um eine Verwechslung mit Xavier Amici zum Beispiel auch auszuschließen. Die wurde auch abgelehnt, weil der Prüfer sich sicher war, dass da keine Verwechslung vorliegt. Mag ja auch sein. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn du was genommen hast, dann unternimmst du nicht so viele Sachen. Da war ja noch mehr mit Hautscreening für Einstichstellen. EPO muss gespritzt werden. Es kann nicht geschluckt werden. Es muss gespritzt werden. Es gab keine Einstichstellen am Körper. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat alle elektronischen Geräte gescannt, hat nichts gefunden. Nicht einen Hinweis auf Doping. Und EPO ist auch nichts, was man mal eben kurz irgendwo in Frankfurt am Hauptbahnhof beim Straßendealer kriegen könnte, ohne dass irgendwie dass irgendwo einen digitalen Fingerabdruck geben würde. Das ist, also, ja, ganz also schwierig.
Du sprichst jetzt die wichtigsten Punkte hier an. Nochmal zurück, also Mario Vuškovic hat wirklich alles angeboten, was man sich vorstellen kann. Und nochmal zurück zu der positiven A- und B-Probe. Ja, die waren positiv, aber nur laut des Labors in Kreischa. Ja, also die haben getestet und es wurde dann nochmal überprüft. Was genau da überprüft wurde durch, ich glaube auch Kanadier, kann ich gar nicht sagen, ob die den Teststreifen dann nur bekommen und es überprüfen anhand der Bildgebung. Vermutlich ist es so. Das wurde überprüft und wurde dann auch nochmal bestätigt als positiv. Aber die eigentliche Schwäche dieses ganzen Verfahrens, dieses SAR-Page-Verfahrens, was wohl der Standard ist für WADA und NADA, liegt darin, dass es ein bildgebendes Verfahren ist, was bedeutet, dass sich ein Experte diese Abweichung anschaut zum Normalfall und dann sagt, ja, hier ist was, hier läuft was aus, hier ist was ausgefadet.
So graue
und
das Schleier ist, sind
es. Graue Schleier, die dann für das Doping sprechen. Nur es ist festgestellt worden, dass ähnlich wie bei einem PCR-Test, wenn man da falsch vorgeht, falsche Flüssigkeit, zu viel Flüssigkeit macht, dass der Test verfälscht werden kann. Das heißt, körpereigenes und körperfremdes EPO können dann nicht mehr unterschieden werden. Und ich verstehe nicht, wie Gerichte, also wie das DFB-Sportgericht, was ja kein echtes Schiedsgericht ist, sondern ein Verbandsgericht, aber der KAS als echtes Schiedsgericht zu dem Ergebnis kommen kann, dass man anhand dessen einen Sportler 4 Jahre aus dem Verkehr ziehen darf. Und 2001 hat der KAS selbst schon gesagt, dass solche subjektiven Elemente nie dazu führen dürfen, dass ein Sportler nur aufgrund einer Expertenmeinung verurteilt werden.
Ja, ich glaube, das Zitat war, I knew it when I see it. Ne? Das darf nicht mehr maßgeblich sein für die Verurteilung von Sportlern. Ich meine 2001, also das ist
Und das ist so schockierend. Und es gibt ja noch ein anderes Verfahren, das sogenannte Massenspektrometrie-Verfahren, genau. MS, was als alternative Methode auch anerkannt ist, was wohl nicht so genau sein soll. Ja, also ich bin kein Experte, aber es ist eine Möglichkeit, um nochmal sozusagen es festzustellen, positiv oder negativ. Das muss man doch in einem solchen Verfahren dann zumindest dem Sportler gestatten, dass die Proben nochmal mit diesem Verfahren überprüft werden. Und es ist halt nicht passiert. Für mich ist es ein riesiger Skandal.
Ja, das Problem ist tatsächlich, um nochmal kurz auf die Technik dieser beiden dieser beiden Testverfahren zu kommen. Dieses SAR-Page-Verfahren, das ist ja wirklich, eigentlich eine suggestive, also so eine Einschätzung, ja. Also es ist jetzt hier nicht so wie bei einer Verkehrskontrolle, wenn die Polizei euch anhält und euch pusten lässt und dann sagt, ja, sie haben 1,2 Promille und deswegen wissen wir, sie sind eigentlich nicht fahrtüchtig und werden jetzt aus dem Verkehr gezogen, dann gibt's ab so und so viel Promille die Strafe und ab so und so viel, sondern das ist halt hier wirklich so verschiedene Grauschleier, ist auch jetzt nicht so, wie man sich zum Beispiel Bakterien unter einem Mikroskop anguckt. Ja, wenn man sich die anguckt, dann kann man ja sehen, wie groß oder klein sind die. Die bewegen sich dann. Oder bei einem Ultraschall, ja, da können Ärzte ja auch mit der Technik heutzutage schon Größen sehr gut abschätzen. Das ist hier anders. Das ist hier einfach wirklich ein Bild, wo so kleine graue Flecke in einer bestimmten Anordnung sind, wo es dazu ein ebenfalls schon aufgrund von Annahmen kreiertes Bild, ja?
Und Vergrößerungen auch, ja? Also die Originale sind gar nicht verwendet worden, sondern weil man es nicht gut erkannt hat, wurde es dann sozusagen gefotoshoppt und vergrößert. Und das hat das Gericht vorgelegt bekommen, noch nicht mal die Originale. Und in dem Kass-Schiedsspruch sind diese Grafiken mit diesen Bildvergleichen auch abgedruckt, ja? Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man sich das in 20 Jahren anschaut, da wird jeder, der das sieht, mit dem Kopf schütteln. Und meines Erachtens es ist gut, dass es da in dem Schiedsspruch so ist und dass es jeder sehen kann, was wahrscheinlich auch jetzt für das Folgeverfahren helfen wird. Aber meines Erachtens hat sich der Kass da vor den Karren von der WADA spannen lassen. Ja. Die einfach davon ausgehen, ja, der WADA kann man schon vertrauen. Das System, Anti-Doping-System, muss aufrechterhalten werden, weil es seine guten Seiten hat. Aber doch bitte, bitte doch nicht auf Kosten einer Sportlerkarriere und doch bitte nicht in einem EPO-Verfahrensfall, wo man seit Jahren darüber streitet, ob diese Verfahren überhaupt geeignet sind, zu einem richtigen Ergebnis zu kommen.
Zumal man sagen muss, also EPO, Erythropoietin. Das gibt's einmal natürlich vom Körper gebildet. Das ist im Endeffekt für den Transport des Sauerstoffs im Körper zuständig. Das bedeutet, wenn man jetzt künstliches EPO dem Körper hinzufügt, wo die Moleküle einfach auch größer sind, als das bei dem EPO des Körpers, wenn es produziert wird, der Fall ist, dann steigert man damit natürlich den Transport des Sauerstoffs im Blut und damit dann natürlich eben halt auch die Leistung. Ob das Also beim Radfahren, ich glaube, war das Jan Ullrich oder war das Lance Armstrong, der auch EPO genommen hatte? Ich weiß es gerade gar nicht.
Beide.
Beide sogar, ja, guck mal, alle, ja. Also wer mehr nimmt, ja, viel hilft viel, genau. Da mag das sein, ja, klar, ein Jan Ullrich, ein Lance Armstrong, die sitzen alleine auf dem Fahrrad. Ein Sinner, was auch immer der genommen hat, der spielt alleine Tennis. Ein Innenverteidiger wird im Fußball so gut wie nie wegen Müdigkeit ausgewechselt. Ist sowieso eine Position, die nie ausgewechselt wird. Warum sollte ein Innenverteidiger überhaupt EPO nehmen? Warum nicht irgendwas anderes? Warum nicht Steroide für Zweikampf, Stärke, für Muskelmasse oder irgendwie sowas? Also generell ist EPO tatsächlich auch im Fußball, glaube ich, vorher nie wirklich aufgefallen, weil es einfach auch ein Mittel ist, was, wenn das einer von 11 nehmen sollte. Also der Sinn war wohl nicht so dahinter. So habe ich es zumindest in einigen Recherchen dann mitbekommen. Und Sven Voss zum Beispiel, ich bin sofort fertig. Sven Voss, das ist der Leiter vom Labor in Kreischa, hat übrigens gesagt, mit der C-Probe oder einer falsch positiven Probe, würde zwingend zur Schließung des Labors führen, weil sie in Kreischa schon zweimal falsch gelegen haben in einem EPO-Fall.
Ja, nochmal zurück zu dieser Frage, hilft EPO im Mannschaftssport? Also also ich glaube schon, weil EPO ja stark die Ausdauerfähigkeit verlängern kann, dass es helfen kann, aber das ist ja alles Spekulation. Was mich interessieren würde, weißt du zufällig, ob noch mehrere HSV-Spieler in den letzten 3 Jahren getestet worden sind, ja, im Training?
Ja, weiß ich. Ich weiß aber keine Menge, ich weiß keine Zahl. Ich weiß nur, dass Jonas Bold und Tim Walter, die ja inzwischen aus anderen, ganz, ganz, ganz anderen Gründen nicht mehr beim HSV tätig sind, sich vehement darüber aufgeregt haben, dass eben immer wieder jetzt auf einmal diese Masse an Dopingtests beim HSV durchgeführt wurde. Die haben das trotzdem immer durchgezogen, ja, sind ja zu auch verpflichtet. Nichtsdestotrotz wirkte das nachher für beide nur noch wie Schikane. Jonas Bold hat mal bei einem Interview, da ging es um eine Elfmeterentscheidung, hat er vom Sky-Mikrofon damals gesagt, ich weiß nicht, was der Schiedsrichter sich da angeguckt hat oder ob sie ihm einfach verschwommene Dopingbilder aus Kreischer eingeblendet haben, aber das, was hier passiert, ist eine Frechheit.
Ja, also das ist ein gutes Stichwort, weil ich würde gern, weil es ja doch viel war, was wir jetzt zusammengetragen haben, nochmal zusammenfassen. Und zwar eigentlich sprechen nur die positive A- und B-Probe dafür, dass Mario Vuskovic gedopt haben könnte. Alles andere, angefangen von dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, was überhaupt nichts zutage gefördert hat, was dafür spricht, dass der Spieler gedopt haben könnte. Der in dem DFB-Sportgerichtsurteil ist auch die Aussage des Hamburger Sonderkommissars drin, dass ein Sportler alleine gar nicht in der Lage ist, auf eigene Faust sich Epo zu besorgen und damit zu dopen.
Und es auch noch zu verstecken.
Und es zu verschleiern oder zu verstecken. Also das ist und alleine diese Aussage und diese Tatsache müsste doch dazu führen, dass das Pendel umschlägt und sozusagen die Strict Liability irgendwann kippt zugunsten des Sportlers und sagt, okay, wir haben wirklich ausschließlich diese positive Proben aus einem Verfahren, was umstritten ist, und alles andere, alle weiteren Indizien sprechen eigentlich für die Entlastung für den Sportler. Dann kann ich den doch nicht 4 Jahre seinen Beruf nicht ausüben lassen. Ja. Und das ist nochmal ein Punkt, den auch der bekannte Juraprofessor Sörgel auf einer Tagung in Erlangen zum Besten gegeben hat. Das ist dann halt auch im Hinblick auf das Grundrecht der Berufsfreiheit hochproblematisch und völlig unverhältnismäßig. Und in die Richtung hat ja auch das DFB-Sportgericht argumentiert, indem sie dann diese 2 Jahre nur verhängt haben, im Gegensatz zu diesen 4 Jahren, die in den Statuten vorgesehen sind. Und das wird wahrscheinlich auch nochmal in dem Verfahren vom Schweizerischen Bundesgericht dann geprüft werden.
Ja, ich meine, also um es nochmal ganz nochmal hinten dran zu hängen, der Spieler hat ein Hautscreening gemacht, habe ich ja schon gesagt eben, ne, um
ja,
Einstichstellen zu zeigen.
Zwei Monate erst sozusagen nach der Dopingprobe, weil er es ja vorher gar nicht wusste, dass er positiv getestet wurde.
Dann es gab noch die Lügendetektor-Tests. Es gab 4 verschiedene Gutachter insgesamt, die pro bono sogar gearbeitet haben, weil sie gesagt haben, wir machen das im Sinne der Wissenschaft. Die haben vor dem CAS alle gesagt, die Probe ist falsch positiv. Dann gab es noch den Hamburger.
Also ist nicht auszuschließen, dass sie falsch positiv ist.
Oder so. Also es gab viele Argumente, wie du schon sagtest gerade, für Mario Vuskovic und für seine Unschuld. Und das Einzige, was Wada und Nada eigentlich ja die ganze Zeit vor dem CAS gesagt haben, war ja, wir sind die Einzigen, die wissen, wie man es macht. Wir sind die Einzigen, die Ahnung haben davon und deshalb haben wir auch recht. Und sie haben letztlich gesagt, der Spieler hat keine Beweise oder hat nichts vorgelegt, was dem CAS irgendwie einen Anlass geben würde, die von einer Sperre von 4 Jahren abzuweichen. Und das bei allem, was er getan hat, um seine Unschuld zu beweisen, wo er nicht mal irgendwie den Urin, also ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen die Tatwaffe oder das Beweismittel nicht mal bekommt, ja, die C-Probe nicht bekommt. Die Sachen werden alle abgelehnt und dann sitzen da halt so bockige Leute, die sagen, ja, also kann man sich angucken auf Vimeo, wirklich bockige Aussagen, so, wo der Richter dann irgendwann noch gesagt hat, ja, wir haben es jetzt verstanden.
Ja, ganz, ganz, ganz brutal. Und vielleicht noch darüber hinausgehend, also selbst wenn Mario Vuskovic vorsätzlich gedopt hätte, selbst dann fände ich eine 4-Jahres-Sperre zu hart in diesem Fall.
Ja, also systematisch kann es nicht gewesen sein. Eigentlich ist EPO auch relativ lange nachweisbar. Ich habe gelesen, dass eigentlich, also von jemandem, der mal Radsportlern EPO verabreicht hat, der hat gesagt, wir haben immer 2 Monate vor Wettkampfbeginn aufgehört. Bei Mario Vuskovic war eben diese eine Probe positiv, diese eine Urinprobe. Die Urinproben von der Hamburger Staatsanwaltschaft sowie die 2 Blutabnahmen der Hamburger Staatsanwaltschaft, also unter Amtsarztaufsicht, waren alle negativ. Und die waren ja tatsächlich schon relativ dicht hinten dran.
Wen das interessiert, also der Thomas Kistner von der Süddeutschen hat 2 ganz hervorragende Artikel dazu geschrieben. Ich glaube, aus dem März 23, zwar kurz vor dem DFB-Sportgerichtsurteil. Und da ist eigentlich alles Wesentliche steht da drin.
Ja.
Ja. Ja. Und also ich kann es nur wiederholen. Also Mario Vuskovic tut mir persönlich leid. Ich weiß auch nicht, wie ein Profisportler, ein Profifußballer damit überhaupt umgehen kann. Mit ja, so einer
er hat natürlich
Sache.
Sehr, sehr viel Rückhalt, also sehr viel Rückhalt von den Fans. Ich glaube, beim HSV sind 99%, bis auf die üblichen Sturköpfe, die man natürlich in sozialen Netzwerken immer hat, alle überzeugt, dass er unschuldig ist. Hat einen Riesenrückhalt im Stadion, Riesenrückhalt im Verein, Riesenrückhalt natürlich auch unter den Mannschaftskollegen. Darf ja jetzt wirklich mit denen, solange die quasi arbeiten, auch nichts zu tun haben. Die dürfen zwar in der Freizeit miteinander essen gehen, aber das war's auch schon. Direkt nach dem Urteil hat Steffen Baumgart den, also einigen Spielern und auch Staff-Personen, Staff-Mitgliedern, Co-Trainer und Co., dann auch erlaubt, rüberzufliegen nach Kroatien und den Spieler da zu besuchen in seiner Heimat in Split. Ich weiß, er hat sich einen Hund zugelegt. ich habe selbst einen Labrador hier zu Hause, er jetzt auch. Ich glaube schon, dass das auch ganz viel Kraft gibt. Tiere sind toll. Und dass eben diese Unterstützung, die er spürt, ihm da auch ganz, ganz viel gibt. Auch.
Also wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Nils, wir müssen zum Ende kommen.
Jo.
Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Danke dir für deine Arbeit, für den Aufwand, dass ich da sein durfte.
Die Informationen, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das nochmal von einer Nicht-HSV-Ecke beleuchtet wird auch. Und ich verfolge das jetzt mit großer Spannung weiter.
Ich auch.
Danke dir.
Danke dir.
Wir sind zurück im Studio. Ich hoffe, ihr konntet den Ausführungen folgen und seid jetzt im Thema. Ich möchte jetzt mal das entscheidende Zitat aus dem Kass-Urteil vorlesen. Und für Vuskovic die bittere Erkenntnis, dass er 4 Jahre gesperrt ist. Der Kass sagt im Urteil Folgendes. Folglich ist das Gremium auf der Grundlage der obigen Ausführungen zu der Überzeugung, in Klammer Comfortable Satisfaction, gelangt, dass der Athlet einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln gemäß Artikel 6 der FIFA-Anti-Doping-Regeln begangen hat. Das ist die Aussage, die schlichte Aussage in dem Kass-Urteil, das dazu führt, dass Mario Vuskovic jetzt bis November 2026 gesperrt bleibt, sofern nicht das Schweizerische Bundesgericht noch ein anderes Urteil fällen wird. Wir wollen jetzt, wie gesagt, nochmal die 2 Urteile, die es gibt, ein bisschen auseinandernehmen. Zum einen das DFB-Sportgerichtsurteil aus dem März 23, Verzeihung. Und das Kass-Urteil aus dem August 24. Was jetzt bei dem ersten Urteil aufgefallen ist, und das wurde auch in den Medien berichtet, dass entgegen dem ursprünglichen Auftrag, dass es eine C-Probe geben soll, das dann doch nicht durchgeführt wurde, und der Spieler Vuskovic trotzdem verurteilt wurde. Und zwar nicht, wie es die FIFA- und WADA-Regeln vorsehen, 4 Jahre, sondern lediglich 2 Jahre. Und auf die 2 Punkte wollen wir uns jetzt nochmal konzentrieren. Fabian Robert, wie war das mit der C-Probe? Könnt ihr das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, dass wir dann auf der Basis diskutieren können?
Also so wie ich das verstanden habe, hat sich der Richter des Sportgerichts außerstande gesehen, eine Entscheidung zu treffen, aufgrund der bisherigen sich widersprechenden Expertenmeinungen, was die Auswertung dieses Tests angeht oder die Auswertung der A- und der B-Probe angeht, und wollte deswegen nochmal eine dritte unabhängige Meinung einholen. dazu. Das Problem war aber offensichtlich, dass jetzt die Experten dazu nicht auf den Bäumen wachsen, sodass er sich einen kanadischen Experten herausgesucht hat, der wohl aber auch für die WADA arbeitet. Und der kanadische Experte hat allerdings abgelehnt, sich zur Verfügung zu stellen für eine Drittexpertise, weil keine Genehmigung der WADA vorlag, beziehungsweise die WADA gesagt hat, sie gibt keine C-Probe frei. Dadurch kam es auch nicht zu einer derartigen Form der Beweiserhebung. Vielleicht ist es ganz interessant, in dem Zusammenhang nochmal zu sagen, was eigentlich A-, B- und C-Probe überhaupt sind, ja. Holger.
Ja, also der anlässlich der Dopingprobe muss der Athlet Urin abgeben. Und das Urin wird in zwei Röhrchen abgefüllt und die A-Probe, mit der A-Probe wird das erste Röhrchen untersucht und falls da ein positiver Test zum Vorschein kommt, wird dann, sofern der Athlet das wünscht, die B-Probe geöffnet. Sofern der Athlet das nicht wünscht, ist der Verstoß schon mit der A-Probe festgestellt. In dem Fall war es so, dass der Spieler Vuskovic die B-Probe öffnen lassen wollte, was dann auch passiert ist. Und bei der B-Probe ist es auch so, dass er einen Vertrauten hinzuziehen kann, der bei Öffnung der B-Probe auch anwesend ist. Und jetzt C-Probe, das gibt es eigentlich gar nicht und ist meines Erachtens auch missverständlich, weil man annehmen könnte, dass es vielleicht eine weitere Urinprobe dahinter steckt, aber dem ist bei weitem nicht so. Es geht nur um die Überprüfung, die nochmalige Überprüfung desselben Urins. Ja, und die Frage ist dann nur, ob mit demselben Verfahren, das ja auf Sportgerichtsebene noch angegriffen wurde, als nicht geeignet zur Feststellung eines Dopingverstoßes. Das Sportgericht hat dem aber dann widersprochen auch und hat gesagt, dieses Verfahren, was sozusagen NADA-WADA-Standard ist, dieses SAR-PAGE-Verfahren, ist angewendet worden bei der A- und B-Probe, sodass es nicht nötig sei, eine weitere Probe mit einem anderen Verfahren durchzuführen. Da gab es auf dieser Ebene des Sportgerichtsverfahrens auch noch diesen Experten Hofbauer, der eigentlich zunächst aussagte, dass dieses Massespektronomieverfahren mindestens genauso geeignet sei zur Überprüfung, ob jetzt künstliches EPO im Urin ist oder nicht, und dann zurückgerudert ist und aussagte, dass das SAR-PAGE-Verfahren das wenig schlechteste Verfahren bei der Analyse von auf Überprüfung von EPO-Verstößen ist.
Und also wir haben
das so der.
Also zwei klare, nach dem derzeit geltenden, vorgesehenen SAR-PAGE-Verfahren, zwei gültige, eindeutige Positivbefunde der A- und B-Probe. Wo in der Tat dann es ja keinen Sinn machen würde, nach dem gleichen Verfahren eine C-Probe zu erstellen zu lassen. Also
richtig.
Zum einen nicht vorgesehen und zum anderen wenig erfolgsversprechend, anders als bei anderen Verfahren, wo vielleicht uneindeutige Befunde sind, hätte es dann ja auch zumindest danach keinen Sinn gemacht, eine C-Probe noch erstellen zu lassen. Und ja, das stellt die Frage dann nach, wie du schon sagst, nach einem anderen Verfahren. Und offensichtlich, das ist wohl auch das Pudels Kern.
Aber darf ich nochmal da einhaken, ganz kurz, Frage. Ganz offensichtlich ist es doch auch so, dass behauptet wird, dass die, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, also das Testverfahren läuft ja so, dass das Urin auf einen Teststreifen aufgebracht wird. Und man sich danach den Teststreifen anguckt, beziehungsweise welche Ergebnisse der aufwirft. Und dann geht es da um verschiedene Schattierungen, die auftreten können oder nicht. Und inwieweit sozusagen die Ergebnisse dann abweichen von einem anerkannten Negativ-Testergebnis. Nicht mit derselben Testperson, aber von einem anerkannten Negativbild, das es gibt. Hätte dann die C-Probe möglicherweise bedeutet, dass man oder hätte die C-Probe kontrolliert, dass man bei A und B bei dem Auftragen des Urin auf den Teststreifen da eventuell anders vorgegangen wäre, weil ja, was ich gelesen habe, wird behauptet, dass wenn du zu viel Urin auf den Teststreifen aufträgst, das zu einem verfälschten Ergebnis führen kann.
Ja, also berechtigte und wichtige Frage, aber ich bin da zu wenig Experte. Also ob dieses Massenspektrometrie-Verfahren auch, also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein bildgebendes Verfahren oder Bilderkennungsverfahren, weil es ja scheinbar anders nicht geht, um EPO-Verstöße festzustellen. Aber wie das dann, ob das auch diese Problematik des Sample Overloads bei diesem anderen Verfahren gewesen wäre, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Hauptgegenstand des CAS-Verfahrens genau diese Thematik war, ist das, was man sieht auf diesen sogenannten Bändern, ein eindeutiger Beweis für einen EPO-Verstoß oder nicht? Und wenn man sich dieses CAS-Urteil anschaut, und die haben da sogar, das hatte ich ja auch im Interview schon gesagt, diese Bilder da abgedruckt, dann erkennt man die Problematik, die ganze Problematik dieser Anti-Doping-Verfahren oder Doping-Verfahren, nämlich, dass es an der objektiven Überprüfbarkeit für Dritte eben fehlt. Und das ist auch was
Thomas... Aber jetzt EPO-spezifisch, ne?
EPO-spezifisch, mhm. Zum Glück, ja. Also es betrifft immer nur dieses künstliches EPO, wie man das nachweist, weil da gibt's eben nur dieses bildgebende Verfahren. Und das ist auch, was Thomas Kistner in der Süddeutschen sagt, also hervorragend recherchiert, hervorragender Artikel, dass dieses System, dass dieses Verfahren in der Kritik steht. Und die WADA es verteidigt seit Jahrzehnten mittlerweile und nur 8 oder 9 Experten weltweit in der Lage sein, diese Bänder richtig auszuwerten. Und Thomas Kistner hat dann die polemische Frage gestellt, was wäre, wenn diese 8, 9 Experten ins Flugzeug steigen und abstürzen, wäre dann der ganze Anti-Doping-Kampf in Sachen EPO beendet, weil es keine Experten mehr geben würde, die dann sozusagen diese Proben auswerten könnten. Das kann ja nicht sein.
Ja, aber wie du schon selbst sagst, das können wir absolut nicht beurteilen, weil das ist auch nicht das, was wir jetzt, glaube ich, hier leisten können zur Analyse dieses Vuskovic-Urteils. Wir sind jetzt auch alle keine ausgewiesenen Doping-Experten, das kommt noch dazu, aber die Frage, ob da das eine wissenschaftliche Verfahren geeigneter ist als das andere, ist ja zum einen die Frage, war das überhaupt Gegenstand der Verfahren? Wie gesagt, vorm CAS nein, vorm Sportgericht ja. Und dann die Frage, ob das verwendete Verfahren ein erschüttert wurde im Hinblick auf die Ergebnisse, die dort ins Verfahren eingeführt und zu bewerten waren. Und das kann ja jetzt, und dann sich daraus höchstens die Frage ergeben, hätte der CAS anders entscheiden können müssen, vom Hinblick der massiven Rechtsverletzungen, die damit einhergehen für den Spieler. Und ob nun das eine Test war, bildgebende Verfahren deutlicher und eindeutiger ist als das andere, ich glaube, das sprengt den Rahmen dieses Podcasts.
Ja, du sagst es genau richtig. Es ist ein Wissenschaftlerstreit. Ich maße mir nicht an, es beurteilen zu können. Ich frage mich nur, ob die CAS-Richter es beurteilen können anhand der Erkenntnisse, die sie hatten in dem Verfahren. Und das bezweifle ich.
Wie gesagt, wir waren ja immer noch beim sportgerichtlichen Verfahren. Beim CAS ist es ja nun so, dass dort das Verfahren selbst nicht angegriffen wurde. Es war gar nicht Gegenstand der dortigen Entscheidung, ob das SAR-PAGE-Verfahren überhaupt geeignet ist, dem Grunde nach einen EPO-Verstoß nachzuweisen mit den Unschärfen, die da mit der körpereigenen Produktion und sowas und was weiß ich einhergehen und bildgebendes Verfahren, sondern da halt nur die Frage, ob die Ergebnisse, die dort mit 2 positiven Befunden eine Abweichung vorgelegt werden konnte, die das Gericht und damit auch die Beweislast zur WADA hätten verschoben, nämlich dass sie nachweisen müssen, dass dort irgendwie alles mit rechten Dingen zugegangen ist und keine Abweichungen aufgetreten sind. Und das war ja wohl die Frage mit Hinblick auf die letztlich das Gericht nur entscheiden musste und die Expert Witnesses, die dort auf den 70 Seiten da vorgelegt wurden, ist schwer zu verstehen, die ganzen hübschen bunten Bildchen, aber das ist halt mit der ausreichenden Plausibilität nach Ansicht des Gerichts nicht gelungen, diesen da Abweichung von dem Testverfahren nachzuweisen. Und ob dieses bildgebende Verfahren für sich betrachtet vielleicht fehleranfällig ist, das war dann überhaupt nicht mehr Gegenstand. Darüber kann man sich streiten, ob das darüber entscheiden darf, dass jetzt ein Spieler vielleicht in seiner Existenz zerstört ist.
Ja. Ja. Also du sagst es genau richtig. Übrigens, es war nur an einer Stelle bunt, ansonsten schwarz-weiß. Aber und ja, es wurde das Verfahren als solches nicht angegriffen, aber es wurde vorgetragen, dass es eben mehrere Fälle gab, in denen entweder die nationalen Dopingagenturen oder die WADA oder ein Gericht selbst das SAR-Page-Verfahren sozusagen, angezweifelt oder nicht bestätigt hat. Und in dem Fall 2001 oder 2002, da ging es um einen Radsportler, da hat der KAS, und das ist auch ein wesentlicher Kritikpunkt von mir jetzt, geurteilt, dass man aufgrund dieses Verfahrens, weil es ein bildgebendes Verfahren und damit ein mehr oder weniger subjektives Verfahren ist, einen Sportler nicht sperren darf. Ich lese auch hier mal die entsprechende Urteilsstelle vor. A sample cannot be declared positive or negative depending on the subjective opinion and or experience of the laboratory staff according to the maxim I know it when I see it. Die Stelle, die ich meine, sagt, es kann nicht sein, dass ein Sportler bestraft wird, wenn es heißt, wenn ein Experte sagt, I know it when I see it. Das darf nicht sein. Es muss objektiv überprüfbar sein, auch für Dritte. Auf dieser Basis hat der KAS dann diesen Sportler damals, 2002, freigesprochen. Und Gleiches müsste eigentlich auch meines Erachtens hier gelten, wenn es das Verfahren ist noch nicht geändert. Es ist immer noch dieses SAR-Page-Verfahren. Und der KAS kommt jetzt zu der Überzeugung, dass es ihm ausreicht, dass künstliches EPO im Körper des Athleten gefunden wurde und er deswegen zu verurteilen ist, obwohl überhaupt nicht klar ist, dass man das mit dem Verfahren einwandfrei feststellen kann.
Wobei beim du ziehst es ja der Bowl Case, ne?
Genau.
Den du anspielst. Zum einen ja auch spannend zu lesen, wie unter welchen Voraussetzungen dort überhaupt die Akten beigezogen werden durften, weil irgendwie dort die Verteidigung in beiden Fällen ja die gleichen Anwälte sind. Also und dann sich die Frage stellte, ist dieses Material jetzt überhaupt zuzulassen? Da war aber auch der entscheidende Unterschied, dass die Proben nicht übereinstimmten. Da insofern hat auch der KAS hier gesagt, die Vergleichbarkeit ist schon gar nicht in der Form gegeben zwischen diesen beiden Fällen.
Sag nochmal, was du damit meinst, die Proben nicht übereinstimmten, weil das ist nämlich genau ein entscheidender Punkt, der auch sozusagen eigentlich wieder Vuskovic an der Stelle leider nicht entlastet.
Ja, soweit ich weiß, also zumindest wir hatten hier im Fall Vuskovic ja zwei eindeutig positive Proben und im Fall Bohl war eine der Proben zumindest nicht eindeutig positiv.
Sogenannte atypisches, ein atypischer Befund.
Genau. Und zum anderen nochmal, ich glaube, wie gesagt, ich bin völlig nachvollziehbar, da kommen wir ja vielleicht auch gleich noch zu, dass ein Verfahren, was so offensichtlich fehleranfällig ist und auch in der Vergangenheit dokumentiert fehleranfällig, nicht so ohne weiteres herangezogen werden darf, um, wie gesagt, über die wirtschaftlich-berufliche Existenz eines Spielers zu entscheiden. Auf der anderen Seite rein prozessual, verfahrensrechtlich gesehen, war das hier nicht eingeführt ins Verfahren. Also es steht halt ausdrücklich drin, das haben WADA und NADA auch klar thematisiert, dass das Verfahren selbst, also das SAR-Page-Verfahren, nicht angegriffen wird.
Und dann, wir sind ja jetzt immer die ganze Zeit beim KAS-Urteil.
Ja, wir können ja gleich
nochmal zurückspringen. Wir waren ja eigentlich von der Systematik her
noch beim DFB-Sportgerichtsurteil.
Beim Sportgericht.
Oberholz.
Ich habe dann doch trotzdem nochmal eine Zwischenfrage, weil ich hatte ja in meinem anwaltlichen Leben auch Verfahren, in dem es um die Frage ging, ob gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse irgendeine Behauptung belegen. Und da ging es immer dann um die Frage, wann gelten wissenschaftliche Erkenntnisse als gesichert? Und da gibt es dann immer tatsächlich auch durch die höchsten Gerichte schon bestimmte Anforderungen in Form von Studien, die da verlangt werden und wie diese Studien aussehen müssen. Die Frage lautet jetzt gar nicht, ob nach diesen Gesichtspunkten dieses Prüfungsverfahren auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, aber trotzdem habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob diese Anforderungen hier bei dem Prüfverfahren erfüllt sind. Also wenn man sich so uneins ist unter Wissenschaftlern, kann ich dann doch nicht davon ausgehen, dass ich eine Prüfungsmethode habe, die über jede Zweifel erhaben ist. Jedenfalls nach dem Stand der Wissenschaft und nach vernünftigen und langjährigen und überzeugenden wissenschaftlichen Ergebnissen, die vielleicht auch durch Studien und Veröffentlichungen belegt sind.
Ja,
absolut. Reden wir jetzt über Kasse oder reden wir jetzt über...
Generell. Wir reden generell...
Na gut. Naja, aber dann, wenn du es nicht angreifst, Fabian, dann stellst du es unstreitig. Ja,
das meine ich jetzt gar nicht. Also natürlich hat das nicht angegriffen. Das ist vielleicht eine prozessuale Frage oder ein prozessualer Fehler.
Fürs Kasse ist das ja entscheidend.
Ja, aber wir sprechen doch hier über das große Ganze.
Ja, aber im Rahmen der verfahrensrechtlichen Vorgaben können wir nur des Urteils bewerten. Natürlich ist es so ein Verfahren, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist... Offensichtlich ist das eben keine gesicherte Methode, die man so ohne weiteres, oder zumindest, das habe ich ehrlich gesagt, die haben ja erhebliche Zeugen da gehört, die sich da mit den Ergebnissen auseinandersetzen und ob, wie nun dieser Beweiswert des Sub-Page-Verfahrens ist und wie fehleranfällig, tut mir leid, da müssen wir wirklich einen ausgewiesenen Mediziner, Biochemiker dazu mal hören. Aber offensichtlich ist es jetzt ja nicht so fehleranfällig, dass das komplett willkürlich wäre, es anzuwenden. Das wäre ja quasi
ja, genau.
das, wenn das von Gericht von sich aus
völlig richtig, müsste. Robert. Ja, das ist genau. Sonst dürfte es gar nicht mehr angewendet werden. Die Frage ist nur, in welchen Fällen es eben Fehler erzeugt. Und da ist man und wenn ich mir das dann anschaue und lese. Und da wird von einem Wissenschaftler, also von einem Experten auf der Seite von Vuskovic gesagt, ja, es ist ganz klar hier zu sehen, dass da zwei Hörner sind, die sozusagen ganz klar dafür sprechen, dass es kein positiver Test ist. Und die anderen Experten sagen das Gegenteil und die Richter sagen dann, naja, hier sind auf dem Bild sind keine zwei Hörner und da bin ich raus dann. Also das kann keiner von uns beurteilen, ja. Extrem unbefriedigend an der Stelle. Und ich bin der Meinung, wenn es Zweifel gibt, das hatte ich auch im Interview bereits gesagt, wenn es Zweifel gibt an dem Verfahren oder an dem Hergang, an dem gesamten Tathergang, dann wird auch die Strict Liability Rule an der Stelle zerstört und darf keine Geltung mehr haben. Und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt in dem ganzen Fall hier. Und also ich kann jedem nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen und auch die alten Fälle, wo Sportler steif und fest behauptet haben, sie hätten nicht gedopt. Karus im Jahr 2017, ein Amateur-Crossläufer, der gesperrt wurde. Oder dieser Fall Wojciech Sommer 2016, wo es dann ein Deal mit der WADA gab, der kurz gesperrt wurde, aber nicht die vollen 4 Jahre dann. Und er soll Stillschweigen bewahren und durfte dann wieder trainieren und starten. Das sind alles Dinge, die ich nicht wusste vorher und die mich an diesem System zweifeln lassen. Und wenn man jetzt nochmal zurückspringt kurz zum DFB-Sportgerichtsverfahren, also diese Argumente, medizinischen Argumente teilweise oder Lügendetektortests, die lasse ich jetzt alle mal weg. Und da gab es noch ein neues Wort, was ich gelernt habe, Belastungsurin. Das heißt, die Verteidigung hatte behauptet, dadurch, dass der Sportler hart trainiert hat, hätte man das auch nochmal ein ganz anderes Resultat bei der Probe dann gehabt als ohne Training. Aber das haben Experten dann auch bestritten, dass es so sei. Das lasse ich jetzt alles mal weg. Es geht nur noch beim DFB-Sportgerichtsverfahren um die Höhe der Strafe. Nachdem die C-Probe abgelehnt wurde, hatten ja einige gesagt, einige Kollegen gesagt, es kann jetzt nur zum Freispruch kommen, weil eben die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass er gedopt, heute geht alles schief, ehrlich, dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass er gedopt hat, nicht gegeben sei. Aber das hat das DFB-Sportgericht dann doch nicht davon abgehalten, ihn 2 Jahre zu sperren. Und jetzt zum Punkt, 2 Jahre Sperre ist eigentlich in den Statuten nicht vorgesehen für einen Dopingverstoß. Eine Strafreduzierung gibt es nur, wenn der Sportler sozusagen fahrlässig gehandelt hat, weil seine Ärzte irgendeinen Fehler gemacht haben und er darüber keine Kenntnis hatte. Wenn er sozusagen geständig ist, dann gibt es auch unter Umständen eine Strafmilderung. Alles war nicht da und trotzdem hat das DFB-Sportgericht gesagt, eine 4-Jahres-Sperre wäre in dem besonderen, konkreten Fall unangemessen, unverhältnismäßig und deswegen hat es die 2-Jahres-Sperre ausgesprochen. Weil jedem war da schon klar, dass es vor dem KAS entweder nur heißt Freispruch oder 4-Jahres-Sperre. Und jetzt würde ich gerne den Sprung nochmal machen zum Verfahren des KAS.
Aber ganz kurz, ja? Also ein bisschen komisch ist es ja schon. Der Richter will eine Beweiserhebung machen in Form einer C-Probe. Zu dieser Beweiserhebung kommt es nicht, weil die WADA sagt, sie gibt keine C-Probe raus, beziehungsweise sie gibt kein
vielleicht auch noch da
kein Urin raus, damit eine C-Probe in Form einer Drittanalyse gemacht werden kann.
Auch da noch das Detail, also das wusste ich auch nicht, dass Eigentum an den Röhrchen mit Urin NADA und WADA haben. Das wusste ich auch nicht. Okay. Und das haben sie halt, die Herausgabe haben sie halt für den Zweck einer C-Probe verweigert, weil das statuarisch nicht vorgesehen ist.
Aber war es nicht auch so, dass war das in dem Zusammenhang, dass er auch die Arbeit der B-Probe seiner Chefin dann überprüfen sollte? War das der Vorgang?
Ja, die kennen sich ja alle. Das sind ja nur 8, 9,
ja, aber das ist alles das, ein. Das hat, ja, da war ja auch die Frage, wie selbstständig und wie frei von Einflüssen ist denn ein Drittgutachten, was quasi ein Gutachten zu dem eigenen Chef erstellen soll und quasi an dem eigenen
Stuhl. Du meinst, weil der kanadische Prüfer dort in einem Arbeitskreis mitwirkt, in dem auch die Beteiligten mitwirken, die wiederum für die Auswertung der Probe
verantwortlich sind. Ja, vielleicht bringe ich das auch gerade durcheinander. Irgendwo war auch die Konstellation, dass er die Arbeitsergebnisse faktisch seiner Chefin prüfen musste.
Es gab Bedenken im Hinblick auf die Befangenheit des kanadischen Prüfers. Nur, so wie ich das verstanden habe, kam es ja dazu gar nicht, sich über diesen Punkt dann weiter auseinanderzusetzen, weil der Prüfer gesagt hat, er kommt nicht, er steht nicht zur Verfügung, weil die WADA die Probe nicht rausgibt.
Ja, also die Probe hat er dann selbst nicht nochmal. Ich glaube, er hat nur die erste Überprüfung vorgenommen und keine Fehler festgestellt, aber nicht selber.
Auch klar stellt sich dann natürlich die Frage der Sinnhaftigkeit, jemanden sozusagen aus diesem WADA-Circuit dann nochmal ein Drittgutachten abgeben zu lassen.
Besser als nichts.
Und nur was ich eben so interessant finde, ist, dass die WADA quasi von sich aus diese Beweiserhebung sperren kann. Ja. Indem sie sagt, sie gibt das nicht frei, und dann müsste doch eigentlich dann die Frage sein, was für eine Konsequenz hat denn das? Hätte das, also offensichtlich hat ja ein Kollege behauptet oder die Meinung vertreten, die Konsequenz wäre, dass die dass Vuskovic freigesprochen werden muss.
Genau, packe ich in die Shownotes rein. Das war in einem Podcast vom Hamburger Abendblatt, der Kollege Klettke zu Gast, direkt nach dieser mündlichen Verhandlung.
Ja, ich kenne es nur, im Zivilverfahren kennen wir es natürlich auch. Wenn die so eine Art Beweisvereidlung, Beweisverweigerung, genau, dann unter Umständen führt das entweder dazu, dass du dann beweisfällig bleibst, oder entweder musst du einen Anspruch auf Herausgabe oder sowas geltend machen, dieses Beweismittels, oder du im anderen Fall, wenn die eine Partei, die Beweismöglichkeit nur hat, den Beweis verweigert, wie gesagt, dann eben vielleicht auch der Beweis da zu deinen Gunsten dann angenommen werden kann.
Das Problem halt, dass wir nicht im Zivilprozess sind, genau, sondern halt hier die Strict Liability Rule das Ganze umdreht, und insofern der Sportler sich entlasten muss, und eigentlich sozusagen den Beweis erbringen müsste und gar nicht die Gegenseite.
Naja, es ist schon ein leicht absurdes Verfahren, weil es ja Nähen zur strafähnlicheren Charakter hat mit schweren Auswirkungen als jeder normale Zivilprozess, weil es ja hier, wie gesagt, um die Existenz geht und auch noch strafrechtliche Implikationen und auch in der Reputationsschäden natürlich, diese Nachsicht ist natürlich verheerend, jetzt auch als Sportler dort jetzt als Doper irgendwie gebrandmarkt zu sein.
Total. Und das war
Persönlichkeitsrechtsverletzung.
Genau, also wenn anstelle von Vuskovic hätte ich auch niemals irgendwas zugegeben, was ich nicht getan habe, weil ich ja dann für immer ein Doper bin. Und also er kann ja nichts gestehen, was er nicht getan hat. Auch wenn es zur Strafmilderung führt, das ist absurd. Und jetzt aber, wir sind bei der Höhe der Strafe, also da ja Grundrechte betroffen sind, Berufsfreiheit, Persönlichkeitsrechte etc., kam das Gericht meines Erachtens in dieser Abwägung zurecht auf eine Strafmilderung, hat 2 Jahre ausgesprochen, was, wie gesagt, nicht standhalten konnte. Jetzt nochmal zum Kass-Verfahren bitte. Vor dem Kass, das hat halt auch eine richtig lange gedauert, wenn man sich vorstellt, dass das Urteil im März 23 ergangen ist, im DFB-Sportgericht, und über ein Jahr später erst die mündliche Verhandlung war vom Kass, kann man sich ausmalen, wie schlimm die Situation für einen professionellen Fußballer ist, der da auf die aus seiner Sicht gute Entscheidung wartet. Und dann gab es eben diese 2-tägige Verhandlung am Kass, und da war eigentlich schon klar, dass es hopp oder top ausgeht, und im August kommt dann die Nachricht, 4 Jahre Sperre. Und warum war es eigentlich nicht möglich, dass man es bei dieser 2-Jahres-Sperre belassen hat?
Ja, es haben doch alle Seiten Entscheidung angefochten.
Genau, alle Seiten. Also hätte jetzt Vuskovic die Berufung zurückgenommen, hätten WADA und NADA trotzdem das Verfahren weitergeführt. Ja, insofern gab es da keine Möglichkeit, diese Berufung zurückzunehmen. War halt so. Ja. Und jetzt nochmal.
Was war denn mit dem Spieler in der Zeit dieses gesamten Prozesses, wo das lief, zu seiner Sperre?
Na, das DFB-Sportgerichtsurteil ist aufrechterhalten. Es gibt keinen Suspensiveffekt an der Stelle. Er durfte nicht, also an Spielen schon gar nicht teilnehmen, aber auch nicht im Training.
Kurzer Einschub, Suspensiveffekt bedeutet, dass die Maßnahme, die da sozusagen über die gerichtlich entschieden wird, ausgesetzt wird bis zu einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung.
Danke, Fabian. Ja, also er durfte nicht bei seiner Mannschaft sein, nicht mit ihr trainieren, und auch sonst darf er kein Amt im Club bei seinem Arbeitgeber ausüben in der Zeit. Ja.
Das also für sich betrachtet ist ja schon eigentlich ein schwerer Grundrechts- und Verfahrensverletzung. Du hast ja in jedem irgendwie Beschleunigungsgrundsätze in mit Verfahren, die so ohne ein Urteil, ohne einen Schiedsspruch so gravierende Auswirkungen zu haben, dann so eine Verfahrensdauer auch zu haben, ist ja auch für sich betrachtet schon absurd. Davon mal losgelöst, was dann am Ende bei rauskommt. Aber das ist ja allein schon also wenig nachvollziehbar, so aus meiner Sicht.
Ja, und was mich jetzt noch bei der Beschäftigung mit der Causa besonders irritiert hat, im Hinblick auf das Kass-Verfahren, hast du einmal schon gesagt, dass sozusagen es gar kein Thema war eigentlich, ob dieses SAR-Page-Verfahren angegriffen wurde oder nochmal bestritten wurde als solches. Und das andere war, bei der Eröffnung der B-Probe war ein Vertrauter des Spielers anwesend und hat da das begleitet. Und trotzdem hieß es, dass die B-Probe sozusagen die Analyse der B-Probe angegriffen wird. Wobei die noch deutlicher war als die A-Probe auf den Bildern. Insofern wundert mich, dass es dieses Thema, wann und wo und wie die B-Probe geöffnet wurde, gar nicht zur Sprache kam. Und das ist so ein bisschen irritierend an der Sache, wenn man die ganze Zeit von Sample Overloading spricht, dann kann es ja, dann muss es ja beide Proben betreffen und nicht nur eine. Und wenn es nur die A-Probe betroffen hätte, da macht es ja, dann macht es ja keinen Sinn mehr, wenn man die B-Probe hat und die eindeutig einen EPO-Verstoß darlegt. Also das ist mir ein bisschen, das ist mir aufgefallen bei der Recherche. Aber alles andere spricht eigentlich für einen Freispruch, spricht für Vuskovic. Und das hatte ich ja auch schon im Interview gesagt. Und die Sache lässt mich nicht los. Und ich hoffe nur, dass und was mir gerade einfällt, dieser Satz, ob er wirklich gedopt hat, weiß nur der Spieler selbst, halte ich für so falsch. Weil wenn er gedopt hat, wissen es trotzdem ganz viele andere Menschen, die in diesen Prozess involviert waren. Insofern verstehe ich nicht, wie man das immer so behaupten kann. Ja? Und insofern, und das spricht für mich auch dafür, dass er nicht gedopt hat und nicht schuldig ist, weil, das war ja auch Gegenstand des Interviews, weil die Staatsanwaltschaft nichts gefunden hat, was dafür spricht, dass in Vuskovics Umfeld irgendwas gegeben hat, das auf den Dopa hinweist.
Du meinst, die Staatsanwaltschaft hat den Fuentes nicht gefunden?
Den was nicht gefunden?
Den Fuentes.
Den Fuentes oder einfach Dokumente, Mails, irgendwelche Hinweise darauf, dass es da ein Zirkel gibt, die das ermöglicht haben.
Aber es wird ja einen Grund gegeben haben, warum die Kollegen das Verfahren dem Grunde nach nicht angegriffen haben. Weil das vermischt sich immer bei dir auch so ein bisschen, finde ich, so die Argumentation zwischen der grundsätzlichen Kritik an dem Verfahren, als bildgebendes Verfahren, nicht eindeutig, nicht objektivierbar, und dann irgendwie auch fehlerhaft durchgeführte Proben. Aber wenn man aussagekräftige Zeugen, Gutachten hätte anbieten können, die das Verfahren dem Grunde nach erschüttern, dann hätte man das Verfahren angreifen müssen und sich nicht in diesen Rahmen begeben, innerhalb dieses dann als zugestanden zulässiges Verfahren Verstöße nachzuweisen. Weil das kann ja dann gar nicht mehr gelingen, wenn du sagst, das Verfahren ist für sich betrachtet schon so fehleranfällig, nur weil ihr dann eure eigenen Verfahrensgrundsätze einhaltet und dann eure Schmierergebnisse da übereinstimmen mit den bisherigen Erkenntnissen und mit den bisherigen Deutungen, wird es dir nie gelingen, dort das Verfahren zu widerlegen, weil das Verfahren selbst ist der Fehler.
Ja. Aber ist das nicht ganz einfach zu beantworten? Es gibt einfach kein anderes Verfahren. Und das was die WADA oder die nationalen Dopingbehörden dort anwenden, ist eben momentan State of the Art.
Richtig, nehme ich auch.
Und das ist, ja, aber das ist ja das, was ich vorhin meinte, ob State of the Art einfach heißt, es gibt nur nichts Besseres, oder ob State of the Art heißt, das ist eben Stand der übereinstimmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse, beziehungsweise gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich finde, da gibt es schon einen Unterschied. Nur ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt an dieses Verfahren rangeht, geht man ja im Prinzip auch an die Grundfesten des Anti-Doping-Kampfes ran. Also jedenfalls, was EPO angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich da nicht rangetraut hat.
Ja, und das wird eigentlich bestätigt durch dieses Zitat aus dem einen Verfahren, was auch Thomas Kistner aufgegriffen hat, wo drin steht, bitte, der Sportler darf keinen Freispruch erhalten, weil sonst das WADA-Anti-Doping-System Gefahr läuft, nicht mehr ernst genommen zu werden. So
ja, also jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, ob nicht im Verfahren vom Sportgericht, nachdem da eine C-Probe erwünscht wurde oder eine C-Probe angeordnet wurde, ob das nicht am Ende dann auch dazu führt, dass da der Damm bricht und in künftigen Verfahren dann auch immer irgendwelche Drittgutachten und sogenannte C-Proben irgendwie noch gefordert werden. Das ist natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, dass die WADA da wenig Lust hatte, sich darauf einzulassen.
Ja. Ja, finde ich auch nachvollziehbar, ohne Notwendigkeit. Wenn du klare Proben hast nach einem wissenschaftlich halbwegs funktionierenden Verfahren, dann gibt es zumindest innerhalb dieses Verfahrens keinen Grund für eine C-Probe.
Es wäre ja auch alles, halt, es wäre auch alles nicht, stünde wahrscheinlich auch alles nicht so in der Diskussion, wenn nicht die Rechtsfolge den Betroffenen erheblich trifft. Weil vier Jahre Sperre im professionellen Profifußball bedeutet halt für den Spieler die große Gefahr des Karriereendes.
Gut, er ist noch halbwegs zum Glück noch jung und der Verein steht hinter ihm, aber es ist zumindest eine massive Existenzgefährdung und ja, also ein faktisches Berufsverbot. Deswegen sage ich, und wir sind ja auch wesentlich näher am Strafverfahren als am Zivilverfahren und am arbeitsrechtlichen Verfahren noch, ne? Also die mit den Konsequenzen und Auswirkungen. Insofern ist es schon, dass dort nun ausgerechnet der Beweis- und Prüfungsmaßstab ein so von einer Partei einsichtig diktierter ist, das ist schon ein, ja. Begegnet einem mit Bauchschmerzen, aber das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, also wie ihr wisst, sind wir keine Doping-Experten und keine Strafverteidiger. Insofern verzeiht uns, wenn wir hier an Grenzen stoßen.
Ich würde ganz gern nochmal die Frage stellen, wie landen wir denn jetzt mit der Frage vom Europäischen Gerichtshof noch?
Tja.
Also erstmal. Also die Frage, ob das FIFA an die Dopingreglement in der Hinsicht halten kann.
Ja, erstmal sind wir jetzt beim Schweizerischen Bundesgericht. Ja. Und da ist nur für den Sportler zu hoffen, dass die Sperre aufgehoben wird. Dann wäre er sofort wieder spielberechtigt und dürfte wieder am Training teilnehmen.
Nein, nehmen wir mal an, sie wird es nicht.
Okay. Ich gehe davon aus, dass das Schweizerische Bundesgericht ihn freispricht. Aber wenn es anders Ui. Kommen sollte. Wie bitte?
Ui.
Ja. Wenn es an, weil es kann nicht sein.
Machen wir weiter jetzt erstmal. Aber das ist schon spannend. Ich finde schon, wie auf welcher Grundlage oder das, weil da sind ja nun, hast du ja, glaube ich, was ist da der Überprüfungsmaßstab?
Ich weiß nur, dass die durchschnittliche Verfahrensdauer 4 bis 5 Monate beträgt, in komplizierten Fällen auch deutlich länger. Wie wir wissen, kann es oder überprüft das Schweizerische Bundesgericht Europarecht nicht. Aber zumindest gibt es in der Schweiz auch so eine Order Publique und da gehört hoffentlich die Berufsfreiheit dazu. Insofern wäre das für mich der Prüfungsmaßstab. Aber gehen wir mal weiter. Hm. Also angenommen, das Schweizerische Bundesgericht hält den Schiedsspruch aufrecht, dann sehe ich keine Möglichkeit, direkt vom EuGH zu landen, sondern dann sehe ich nur die Möglichkeit, dann es indirekt über Schadensersatz vor den deutschen Gerichten dann zu versuchen.
Das wird er ja wahrscheinlich machen, oder?
Ja, vermutlich. Ähnlich wie dann im Fall Pechstein wird es dann noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis dann dieser Fall endgültig abgeschlossen ist. Aber ja, also je nachdem, ob er auch die Ausdauer hat und auch die finanziellen Mittel dafür.
Aber der Schaden kann ja beträchtlich sein.
Der Schaden ist jetzt schon, geht jetzt schon in die Millionen.
Ja, deinen Optimismus teile ich auch nach Christophs Ausführungen zum Überprüfbarkeit von Schiedsgerichtsentscheidungen nicht ganz. Ordre Public, die Anforderungen sind da nochmal, glaube ich, verschärft worden und die Verfahrensfehler, die dort dokumentiert und vorgelegt werden müssen, sind so hoch, dass das kaum zu einer Aufhebung führen dürfte, zu dem, was ich da bisher so gelesen habe. Aber ja, es wäre ihm zu wünschen.
Zur Erklärung auch nochmal für die Hörer. Robert nimmt jetzt Bezug auf die vorhergehende Folge 40, in der wir mit unserem Kollegen Christoph über das Schiedsgerichtsverfahren vor der DIS gesprochen haben in dem Streit DFL gegen DAZN.
Genau.
Ja, also der Vorhang fällt, alle Fragen offen. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen in diesen Fall reinziehen und ein bisschen Interesse wecken. Also ich wiederhole mich, jedem nur empfehlen, die Artikel von Thomas Kistner in der SZ über die Causa zu lesen und vielleicht auch mal in die zwei Urteile reinzugucken. DFB-Sportgerichtsurteil und KAS-Urteil, beides öffentlich zugänglich. Oh nee, Das DFB-Sportgerichtsurteil ist nur über die Spurt zugänglich. Könnt ihr gerne auf uns zukommen, wenn ihr eine Kopie haben möchtet. Ansonsten, ja, also wir beobachten den Fall weiter, ich genauer als zuvor. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob es bald mal eine Alternative zu dem SAR-Page-Verfahren geben wird.
Ja, ich glaube, Anspruch war jetzt auch nicht von uns, den Fall aufzulösen und zu erklären. Ich fand gut, dass, wie du gesagt hast, dass dem vielleicht in der öffentlichen und rechtlichen Fachliteratur vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, als bisher der Fall war, weil es tatsächlich ja schon mit den Auswirkungen bis 2026 jetzt da ihn aus seines Berufes zu berauben, das ein bisschen verpufft ist, so in der Aufregungsblase, die man sonst immer erlebt.
Ja, also Spitzenspieler aus der Bundesliga hätten eine andere Aufmerksamkeit bekommen. Und da wäre vielleicht das Verfahren auch anders ausgegangen, wenn man sich jetzt die Sache mit Yannick Sinner anschaut.
Oder Paul Pogba, das oder ist ja Pogba. Auch irgendwie interessant, dass da die ursprünglich vierjährige Sperre einfach verkürzt wurde auf 18 Monate.
Ja, das weiß ich gar nicht, weil das Verfahren war ja noch nicht abgeschlossen, nicht wahr? Also da kenne ich einfach den Verfahrensgang nicht bislang, wie es überhaupt zu dieser 18 Monate Sperre kommen konnte. Hat irgendeine Geschichte auch erzählt von irgendwie was Ärzten?
Ich weiß es auch nicht. Es ist nur in dem Zusammenhang ist es interessant. In dem zeitlichen Zusammenhang, dass das passiert ist.
Ich fand auch noch den kleinen Seitenhieb, dass Kass gefühltermaßen in Richtung die deutschen DFB-Vertreter im Hinblick auf, was ist denn hier mit Verhältnismäßigkeit, Grundsatz und nach deutschem Recht, Artikel 12, 242 BGB, Treu und Glauben.
Ja, ja.
Irgendwie lapidar, so spiele hier alles deutsches Recht, spiele hier keine Rolle. Und
Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, das war der Punkt.
Verhältnismäßigkeit sei alles schon abgebildet in den Regularien. Und
ja, was soll der Kass denn da auch sagen? Also wie soll er denn das entscheiden und sich dann irgendwie noch ins deutsche Recht einarbeiten?
Nö, finde ich.
Nee, das ist ja, vor ausländischen Gerichten ist es dann häufig so, dass da Gutachten über eine ausländische Rechtsordnung vorgelegt werden müssen.
Ja, aber dann sind wir jetzt wieder auch beim Fall Diarra. Was kann er prüfen, was muss er prüfen und über was darf er hinweggehen?
Ja, wir schweigen, du siehst.
Ja, also dank euch. Ich bin froh, dass wir über den Fall jetzt doch nochmal eine Folge gemacht haben. Ich finde, ich finde es absolut notwendig, dass es Öffentlichkeit bekommt.
Jupp.
Sind wir uns einig. Ja, dann verabschieden wir uns aus der 41. Folge. Wir wünschen allen Hörern viel Freude. Wenn ihr viel, viel Zeit habt, dann beschäftigt euch mit den Entscheidungen. Die Kassentscheidung ist wahnsinnig lang und durchaus zäh, aber anders wird es nicht gehen, um in das Thema reinzukommen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns.
Ja. Jo. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Hier ist jetzt nochmal Holger. Es ist der 29. Oktober 2024. Das heißt, es ist schon ein paar Wochen her, seit ich mit Nils Krüger gesprochen habe und wir die Folge aufgenommen haben. Daher zur heutigen Veröffentlichung nochmal ein kurzes Update. Thomas Kistner hat vergangene Woche einen weiteren Artikel zur Causa veröffentlicht. Ihr findet den Link zum Artikel in den Shownotes. Darin weist er zu Recht darauf hin, dass das Verfahren vor dem DFB-Bundesgericht ja immer noch rechtshängig ist. Rechtshängig bedeutet in Juristensprache, dass es noch nicht abgeschlossen ist, sondern immer noch läuft. Was aber kann dabei rauskommen, wenn der Kass als höchstes internationales Sportschiedsgericht den Fall bereits abgeurteilt hat? Ja, genau, eigentlich nichts, weil es ja nur einen Sachverhalt gibt und ein Regelwerk
Und wenn jetzt das höchste Sportschiedsgericht den Fall bewertet hat und ein Urteil gesprochen hat, dann ist es eigentlich abschließend. Deswegen hatten wir auch in unserer Folge das Verfahren vor dem DFB-Bundesgericht gar nicht weiter erwähnt. Doch was ist jetzt, wenn das DFB-Bundesgericht zu dem Ergebnis käme, dass das SAR-Page-Verfahren als nicht wissenschaftlich gesichert bewertet werden muss und eine positive Dopingprobe, die mit diesem Verfahren zustande kam, aus diesem Grund von Anfang an keinen Wert habe? Unter anderem, weil es von der WADA vor einer unabhängigen Überprüfung durch Dritte geschützt wird. Ja, darauf hat Robert in unserer Diskussion mehrfach hingewiesen, dass das eigentlich der richtige Anknüpfungspunkt sein könnte. Und denn das würde auch den Sachverhalt und die Tatsachengrundlage für die juristische Bewertung wiederum ändern. Dieses Szenario scheint jetzt nicht mehr undenkbar, also dass das DFB-Bundesgericht zu diesem Ergebnis kommt. Wenn man die Zitate aus dem Artikel von Herrn Kistner, die Zitate des Vorsitzenden des DFB-Bundesgerichts richtig deutet. Insofern, das war das kurze Update. Wir bleiben am Ball. Bis dahin. Ciao, ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.